Das ist mir so wichtig, dass wir uns immer wieder klar machen, wir sind ein Beziehungsnetzwerk. Wir beten nicht nur einfach irgendwie fremd so und wissen nichts voneinander, sondern deswegen machen wir auch diese Tage, um uns wahrzunehmen, um zu sehen, ah, ich bin gar nicht alleine, auch wenn ich vielleicht ein Jahr lang alleine irgendwo in der Nacht bete. Ich stehe mich mit anderen zusammen und die tragen das mit mir. Die haben das, den gleichen Herzschlag. Und es ist total wichtig, dass wir das immer wieder auch mal auffrischen, wahrnehmen und gucken, dass wir uns auch wahrnehmen. Habe ich ein herausforderndes Thema, mit dem ich mich seit einem halben Jahr ungefähr intensiv beschäftigt habe, weil ich das unglaublich spannend fand, rauszukriegen, inwieweit gibt es eigentlich einen Zusammenhang zwischen Gebet und dem, wie die himmlische Welt arbeitet damit. Und was ist das eigentlich? Und gibt es den? Und können wir den in der Bibel erkennen? Und wie können wir darin wachsen? Gibt es was, was wir tun können, um das irgendwie zu befördern? Und ja, was ich rausgekriegt habe, ist, wir können dazu etwas tun. Und ich weiß nicht, wie es euch geht, aber für mich war lange Jahre meines geistlichen Lebens, gab es im Himmel den Vater, den Sohn und den Heiligen Geist. Und mehr gab es in meiner Vorstellung irgendwie nicht. War mir auch ehrlich gesagt nicht so wichtig, weil ich war immer so beschäftigt, entweder mit dem Sohn oder dem Vater oder dem Heiligen Geist. Und da habe ich mir nie so viel Gedanken drüber gemacht. Ja, er, das war wie so, also ich konnte mir gar nichts vorstellen, dass da noch mehr ist. Da mangelte richtig was in meiner Vorstellungswelt. Das verändert Gott seit einigen Jahren ziemlich drastisch. Und mein Bild von dem, wozu sind wir denn gekommen, denn die Bibel sagt, die Bibelstelle kriegen wir noch, wir sind schon gekommen zu dem himmlischen Zion. Und was da alles noch so ist, gucken wir uns gleich an, nachher auch in der Bibelstelle. Wir sind nämlich schon in eine himmlische Wirklichkeit eingetreten und versetzt worden in Christus, wo es sich absolut lohnt, da mal genauer hinzugucken, zu was bin ich eigentlich gekommen und was bedeutet das denn für mein Leben, wenn ich noch hier gleichzeitig auf der Erde bin. Die erste Geschichte, die ich euch mit euch teilen will über den Zusammenhang von Gebet und Engelsaktivität, hat was mit der Befreiung von Petrus zu tun, die wir in der Apostelgeschichte 12 5 bis 8 lesen. Petrus, das wissen wir, wurde im Gefängnis festgehalten, aber, heißt es dann, die Gemeinde betete, ohne aufhören. Also sowas, was wir machen, so eine Kette, ja, die hörten nicht auf. Ohne aufhören beteten sie für ihn zu Gott. Und in jener Nacht, als ihn Herodes vorführen lassen wollte, schlief Petrus und er war zwischen zwei Soldaten angekettet. Und die Wachen vor der Tür bewachten das Gefängnis. Also innen war er angekettet und rechts und links mit zwei Soldaten. Ich glaube, das war für die Leute alle nicht so bequem, auch für die Soldaten nicht. Und stellt euch das mal vor. Und draußen wurde das auch noch bewacht. Und da geschah jetzt Folgendes. Siehe, der Engel des Herrn kam herein und Licht leuchtete auf in dem Raum. Und da mache ich gerade Stopp, weil da sehen wir schon ein ganz, ganz interessantes Moment. Der Engel kommt, der kann durch die Wände gehen, das ist für Engel überhaupt kein Problem. Die materielle Welt ist kein Hindernis für die. Er geht einfach in den Raum, aber es kommt etwas mit dem Engel zusammen. Und zwar eine Präsenz Gottes, Licht, Gottes Licht. Und die Engel tragen etwas von der Präsenz Gottes. Und es kommt Licht, nämlich nicht elektrisches Licht, sondern göttliches Licht, kommt in den Raum. Und er stieß Petrus in die Seite und er weckte ihn und sprach. Und nächste Ebene, der Engel, der macht was mit dem, das ist fühlbar, und er redet auch mit dem Petrus und er sagt, steh mal schnell auf, und die Ketten fielen ihm von seinen Händen. Und der Engel sprach, und er gibt ihm jetzt einen Befehl, gürte dich, zieh deine Schuhe an, und Petrus war gehorsam und er tat es. Und er sprach zu ihm, wirf deinen Mantel um und folge mir. Und Petrus macht das alles, er gehorcht dem, was der Engel ihm da gerade sagt. Ich weiß nicht, ob er so richtig realisiert hat in dem Moment, was da eigentlich mit ihm passiert. Aber wir sehen hier einen ganz wichtigen Zusammenhang. Die Gemeinde betet unaufhörlig, aktiv zur Gebetserhörung wird ein Engel geschickt. Und das ist eine ganz wichtige Ebene, die wir dann immer wieder uns weiter angucken. Und der Engel ist körperlich wahrnehmbar, er kommuniziert mit Petrus, der kann ihn hören, der kann ihn sehen, der hat eine wahrnehmbare Gestalt. Und jetzt kommt was Spannendes, nämlich, irgendwie müssen die Engelerscheinungen in der Natur Urgemeinde normal gewesen sein. Wir lesen nämlich weiter dann ab Vers 13, der ist ja nun befreit und er geht jetzt dahin, wo die beten. Als er aber an das äußere Tor klopfte, kam eine Magd mit Namen Rode, um zu horchen, wer da klopft. Als sie die Stimme des Petrus erkannte, tat sie vor Freude das Tor nicht auf. Also das ist eine tolle Reaktion, nicht ganz nachzuvollziehen, aber sie hat sich wahrscheinlich so gefreut, dass jetzt endlich die Gebetserhörung kommt, dass sie zurückrennt und den anderen verkündet, Petrus steht vor dem Tor. Und die anderen sagen zu ihr, und jetzt wird es richtig spannend, du bist von Sinnen. Doch sie bestand darauf, es wäre so. Da sprachen sie, es ist sein Engel. Punkt. Was bedeutet denn das? Moment. Es ist sein Engel. Das hat ja jetzt, wenn wir mal tiefer reingucken, ziemlich viel zu sagen. Das heißt, die assoziieren sofort, nee, das ist nicht der Petrus, das ist sein Engel. Was sagt denn das uns? Das sagt uns, die haben ganz fest damit gerechnet, die Heiligen haben einen Engel zugeordnet. Und das ist also jetzt gar nicht Petrus selber, sondern das ist sein Engel. Und das muss für die irgendwie ganz normal gewesen sein, dass die Engel da auftauchen. Ja? Denn sonst würden sie nicht so reagieren. Ich würde doch nicht sagen, wenn mir jemand erzählt, der steht da draußen vor der Tür, würde ich doch nicht sagen, nee, du spinnst, das ist ein Engel. Ja? Also ich meine, da muss schon eine gewisse Assoziation und eine Erfahrungsebene davor sein, um so etwas zu denken. Ja? Es ist ganz spannend, irgendwie muss es so sein, dass die persönlich zugeordneten Schutzengel eine gewisse Ähnlichkeit haben mit den Menschen, denen sie zugeordnet sind. Ich bin nicht jemand, der in die unsichtbare Welt sehen kann. Aber wenn man so Bücher liest von Leuten, die das sehen können, die erzählen das immer wieder. Ich kann es nicht beweisen. Ich sage nur, hier haben wir irgendwie eine Ebene, die darauf hindeutet, dass da was dran sein kann. Das Spannende an dem, was wir hier sehen, was der Engelsdienst auch ist an den Gläubigen, sie befreien den Petrus ja nicht einfach nur so, ja, damit er jetzt nicht mehr im Gefängnis ist. Ist ja auch ganz schön. Der hat einen Auftrag von Gott. Und es geht darum, dass der seinen Auftrag weiterführen kann. Und insofern ist die Befreiung nicht einfach irgendwie ein Selbstzweck, sondern es geht um die Berufung, es geht um den Dienst, den dem Petrus gegeben worden ist. Und wir lesen das auch zum Beispiel, die Bibelstellen müsst ihr euch aufschreiben, in der Apostelgeschichte 17 bis 20. Da werden gleich mehrere Apostel aus dem Gefängnis befreit, auch damit sie ihren Dienst wieder weitermachen können. Und die gehen ja auch sofort und scheuen sich überhaupt nicht, auch das Risiko wieder auf sich zu nehmen, wieder ins Gefängnis zu kommen. Aber ihr Auftrag ist Verkündigung. Und sie gehen und sie verkündigen. Und die Befreiung dient dazu, dass sie diesen Auftrag weiterführen können. Genauso ist es auch mit dem Paulus. Apostelgeschichte 27, Vers 22 und weiter, da lesen wir, wie der in Schiffbruch kommt. Und es begegnet ihm ein Engel und sagt, na, pass mal auf, du wirst hier nicht untergehen. Das ganze Schiff, Gott gibt dir die ganze Mannschaft. Ihr werdet gerettet werden, nicht nur du, sondern Gott gibt dir gleich noch die Mannschaft dazu. Denn du musst nach Rom gehen. Und es war also ein Auftrag. Und der Engel wurde geschickt, um zu intervenieren, dass das nicht verhindert wird, sondern dass der Paulus gerettet wird, um seinen Auftrag weiter durchzuführen. Und der blieb ja Gefangener und wurde auch weiter als Gefangener nach oben. Aber es hätte ja sein können, dass das Schiff untergeht und alle gehen unter und er wäre nicht nach oben gekommen. Er ist noch nicht mal aus der Gefangenschaft der Soldaten in dem Sinne befreit worden, sondern er ist dann nach Rom weitergebracht worden. Aber das war das Ziel. Da sollte er hin. Und deswegen griff der Engel da ein. Gott selber hat ja einen der vielen Namen Gottes, die wir lesen in der Bibel, ist der Herr Zebaoth. Und das heißt Herr der Heerscharen. Und in Offenbarung 5, Vers 11, da heißt es 10.000 mal 10.000, habe mal gerechnet, ich hoffe, ich habe richtig gerechnet, sind 10 oder sind es 100 Millionen? Also jedenfalls so in einer Riesenzahl, die stehen vor seinem Thron. Und mit den Heerscharen ist jetzt diese unzählbare Schar von Engeln gemeint. Also das heißt jetzt, Heerscharen bedeutet ja, die sind nicht einfach nur so ungeordneter wilder Haufen, Massen von Engeln, die da irgendwie, was weiß ich, sonst machen, sondern sie, Heerscharen sind geordnet. Ja, und gerade immer in der Zeit, wo das Evangelium geschrieben wurde, da guckte man auf die römische Armee. Das war das Vorbild für Heeresordnung und für Taktik, Kriegsführung und für die Waffenrüstung. Und das alles ist Vorbild der römischen Armee, was sie vor Augen hatten. Und Heerscharen bedeutet eben kein wilder Haufe von irgendwelchen Leuten, die da stürmen, sondern das ist eine geordnete Mannschaft und die hat einen Befehlshaber. Und jetzt heißt es über uns in Hebräer 12, ab Vers 22, wohin sind wir gekommen? Und das ist eben das Spannende. Ihr seid gekommen zum Berg Zion, also das ist im Himmel jetzt, zur Stadt des lebendigen Gottes, dem himmlischen Jerusalem und zu Milliarden, also eine unzählbare Schar von Engeln, einer Festversammlung und zu der Gemeinde der Erstgeborenen, die in den Himmeln angeschrieben sind und zu Gott, dem Richter aller und zu den Geistern der vollendeten Gerechten und zu Jesus, dem Mittler eines neuen Bundes und, es hört gar nicht mehr auf, und zum Blut der Besprengung, das besser redet als das Blut Abels. Hier wird uns mal gesagt, wohin sind wir versetzt worden, als wir mit Christus verbunden wurden. Wir sind versetzt worden mit ihm auf der einen Seite auf seinen Thron, auf der anderen Seite in die ganze himmlische Welt, die nicht nur aus Engeln besteht, sondern wo es hier noch heißt, da gibt es noch die Gemeinde der Erstgeborenen, da gibt es die Geister der vollendeten Gerechten, da gibt es sogar noch etwas, was redet, das Blut Jesu. All das ist in der himmlischen Welt vorhanden und deswegen ist es nicht so unwichtig, dass wir uns damit vertraut machen. Wozu sind wir denn gekommen und wer ist mit uns, wer dient mit uns? Gott. Denn die Engel sind Diener Gottes und sie sind auch Diener für uns. Denn es heißt in Hebräer 1, Vers 14, sind sie nicht alle dienstbare Geister, ausgesandt zum Dienst, um derer Willen, die das Heil ererben sollen. Und das sind wir. Wir sind bestimmt, das Heil zu ererben. Wir können das auch ausschlagen, aber so dumm, denke ich, sind wir nicht. Wir wollen das Erbe antreten, und zwar das volle Erbe in Christus. Wir wollen mit Christus und sind bestimmt mit Christus in dieses Erbe hineinzutreten. Und da, wenn ihr jetzt mal denkt, wir sind Königskinder und wir sind als Königskinder geboren worden durch die Neugeburt. Und versetzt euch mal nach England. Und wenn ihr da als Königskind geboren würdet, ja, da sieht das anders aus als die normale Geburt. Da hast du von vornherein Diener um dich rum. Früher gab es dann die Ammen, die haben dich gesäugt, das machen wahrscheinlich heute doch die Mütter selber. Und es gibt für alles dann einen Diener. Und du musst gar nicht so viele Sachen alleine machen, sondern es wird dafür gesorgt, dass dir gedient wird. Und schon als kleines Kind kriegst du eine Krone. Und du wirst von vornherein, ja, es gibt so ein herrliches Bild, da sieht man die ganze Familie und schon die kleinen Kinder haben Kronen. Und du wirst von vornherein, wächst du damit auf, dass du Diener in deinem Leben hast, dass dir also auch gedient wird. Und dass es dein Recht ist als Königskind, dass dir gedient wird. Und wir brauchen einen Mentalitätswandel. Wir müssen das erkennen. Gott hat uns als Königskinder zu Königskindern gemacht. Er ist der König aller Könige. Er ist der Herr aller Herren. Und er hat ganz, ganz viele Diener. Und die Engel sind seine Diener. Und er hat bestimmt, dass wir auch Engelsdienst haben sollen. Das hat er. Und ich, ehrlich gesagt, wenn ich König wäre, würde ich das auch machen mit meinen Kindern. Wenn ich so viele Diener hätte, würde ich doch auch wollen, dass meinen Kindern gedient wird. Die müssen auch selber was lernen, aber es ist doch gut, Diener zu haben. Ja? Und was haben die jetzt für einen Auftrag bekommen? Wir können denen ja nicht einfach einen Auftrag erteilen. Das macht Gott. Und Gott beordert sie zum Dienst und Gott sagt auch, was sie zu tun haben. Zum Beispiel in Psalm 91 lesen wir genau davon, dass er einen Befehl gegeben hat. Denn er wird seinen Engeln deinetwegen Befehl geben, dass sie dich behüten auf all deinen Wegen. Auf den Händen werden sie dich tragen, damit du deinen Fuß nicht an einen Stein stößt. Und wenn ihr mal so Zeugnisse gehört habt von Leuten, die zum Beispiel Unfälle hatten oder super gefährliche Situationen überstanden haben, da können sie oft davon bezeugen, es wäre nicht möglich gewesen, dass sie da überlebt hätten, ohne dass letztendlich ein Engel da eingegriffen hat. Bis auf Zeugnisse, die ich schon gehört habe, dass ein Auto hochgehoben wurde über den LKW drüber und auf der anderen Seite weitergefahren ist, der frontal auf das Auto zukam. Also da gibt es viele solche Geschichten, die Leute erzählen können von dem, wie sie durch Engel wirklich getragen wurden, im wahrsten Sinne des Wortes, auf den Händen. Die haben andere Stärke als wir und befreit wurden und über Gefahren hinweggebracht worden, die sie im Natürlichen nicht hätten bewältigen können. Und das Schöne ist, dass in Matthäus 18,10 Jesus selber davon redet, dass jeder Mensch von Geburt an offensichtlich wenigstens einen Engel zugeteilt bekommt, egal ob er gläubig ist oder nicht. Sondern Gott teilt jedem Menschen, so kostbar ist ihm jeder Mensch, jedem Menschen einen Engel zu. Und Jesus sagt, ihre Engel, die Kleinen, die sehen alle Zeit das Angesicht Gottes. Das heißt, du hast einen, auch wenn du ihn nie gesehen hast. Von Kindheit an. Es ist also nicht so verkehrt. Ich denke, die Kirche hat ja in ihrer Geschichte vieles bewahrt, was wir manchmal dann auch verloren haben wieder. Aber es ist sehr lebendig in der katholischen Kirche, denke ich, dieses Wissen um, du hast einen Schutzengel. Ja? Und du hast wirklich einen Schutzengel. Es stimmt einfach. Ja? Und das Spannende ist eben, dass diese Engel offensichtlich von Gott auch erfahren, was ist eigentlich unsere Berufung, wozu sollen wir eigentlich, sind wir von Gott her bestimmt, denn es steht ja schon alles in der Buchrolle, alle unsere Tage, sagt der Psalmist, sind schon mal eingeschrieben in Gottes Buch, bevor überhaupt noch einer erschienen ist. Und das heißt, es gibt eine Bestimmung, es gibt eine Berufung für jeden einzelnen Menschen. Ob er sie erfüllt, ist eine andere Ebene. Aber die Engel scheinen die zu kennen. Und zwar sehen wir das, und sie offenbaren das auch immer mal wieder. Wir sehen das zum Beispiel, wie der Engel Gabriel zu Maria geschickt wird und er offenbart ihr, was ihre Berufung ist und was ist das für eine Wahnsinnsberufung, die Maria hatte, ja, den Sohn Gottes zur Welt zu bringen. Es ist unfassbar. Aber da kommt ein Engel und der wusste das und der sagt ihr das, das ist deine Berufung. Und genauso wie eben der Engel zu Paulus auf dem Schiff kommt und sagt, ich kenne deine Berufung und Gott sagt, das musst du machen und deswegen bin ich hier. Wenn ihr die Geschichte von Gideon euch anguckt in Richter Kapitel 6, dann seht ihr, wie ein Engel zu diesem ängstlichen Gideon in die Höhle kommt und ihn anspricht, nicht mit ach du feiger Typ, was machst denn du hier in der Ecke, ja? Versteckst du dich, Mann, komm doch mal endlich raus, sondern er spricht ihn an und sagt, du starker Held. Und er weiß viel tiefer als der Gideon in dem Moment, was er im Innersten ist, wie Gott ihn gemacht hat und wofür er berufen ist. Und er spricht das an und ruft das hervor. Und Gideon kommt aus der Höhle raus. Wir wissen von dem Engelbesuch bei Abraham in der Verheißung der Geburt des Sohnes, an Sarah auch. Wir sehen auch einen Engelsdienst bei Jesus. Und ich finde es schön zu sehen, auch Jesus war auf der Erde angewiesen darauf, dass Engel ihm dienten. In Lukas 4, Vers 13 sehen wir, es ist die Geschichte von der Versuchung Jesu. Und er war da 40 Tage und in dieser Zeit heißt es nachher, die Engel kommen und sie dienten ihm. Und ich sag mal so, wenn Jesus das brauchte, wer sind wir, zu sagen, das brauche ich nicht? Das brauchen wir. Jesus ist in allem unser Vorbild. Und wenn er das brauchte, dass die Engel kamen, um ihm in seiner Berufung zu stärken und Dienst zu tun und etwas vom Himmel zu ihm zu bringen, dann brauchen wir das ganz genauso, dass dieser Dienst uns gegeben wird. Sie sind also notwendige Diener und sie sind von Gott geschaffen, um eben Gottes Absichten zu dienen. Und es gibt ein sehr inspirierendes Buch, wenn ihr was zu schreiben habt, schreibt euch mal den Titel auf, von Tim Sheets mit S-H-E-E-T-S geschrieben, ist jetzt ganz neu auf Deutsch übersetzt worden und das heißt Armee der Engel. Und da hat, das ist ein sehr prophetischer Mann, auch aus Amerika, und Gott hat ihm gezeigt, etwas auch für die kommende Erweckung. Und da wurde ihm gezeigt, dass Gott sagte zu ihm, diesmal, also in der letzten großen Erweckung, die wir erwarten, diesmal werde ich mit noch viel mehr Armeen von Engeln kommen. Und wenn wir aber in die Bibel gucken, sehen wir, das ist nicht wirklich etwas Außergewöhnliches oder Neues. Gott hat immer mit seinen Armeen von Engeln gearbeitet. Im Volk Israel lesen wir eine Geschichte nach der anderen. Ja. Die Engel also bilden eine himmlische Armee und wir haben also jetzt zwei Armeen, die Gott aufstellt. Und jetzt wird es richtig spannend, denn die eine Ebene, wir lesen ja auch von Gott, wird gesagt, Gott ist ein Kriegsmann. Das ist auch eine der Namen, die Gott sich eben auch gibt. Er ist ein Kriegsmann, er hat Armee. Die eine Armee ist die himmlische Armee und die andere ist die Armee der Gläubigen. Denn wir sind auch aufgerufen zu kämpfen und wir kämpfen nicht mit Fleisch und Blut. Wir haben eine Auseinandersetzung mit der unsichtbaren Welt und da gibt es also jetzt nicht nur auf der Erde eine Armee, es gibt also auch eine himmlische Armee. Und von Jesus lesen wir, er ist gesetzt über alle Mächte, alle Gewalten, alle Reiche, alles, was einen Namen hat. Nicht allein auf dieser Welt, sondern auch in der zukünftigen Welt. Das ist Epheser 1. Und das heißt, er ist der Herr, er ist darüber gesetzt. Er hat die Autorität über jegliche Armee im Himmel und über uns genauso. Derer, die mit uns sind, und das müssen wir jetzt, dürfen wir jetzt realisieren, derer, die mit uns sind, in diesem Kampf sind immer mehr als derer, die gegen uns sind. Immer. Weil es gibt einfach viel mehr Engel, die Gott treu geblieben sind, als derer, die abgefallen sind. Und insofern sind immer mehr auf unserer Seite, auch wenn wir das nicht sehen können. Und es gibt viele, die das nicht sehen können, aber es gibt so eine herrliche Geschichte, die ihr kennt, na, von dem Elisa, der als Prophet eben die himmlische Welt sehen konnte und als er mit seinem Diener, dem Gehasi war das ja, mit dem war er in einer Stadt umzingelt von den Feinden. Und der Diener hatte totale Angst und dachte so, jetzt kommen wir hier gar nicht mehr raus, was sollen wir denn tun? Und dann sagt der Elisa ganz locker, na, fürchte dich doch nicht, denn derer sind mehr, die bei uns sind, als derer, die bei ihnen sind. Und er betete und sagte, Herr, öffne ihm doch mal die Augen, damit er das sieht. Und da öffnete der Herr dem Diener die Augen und er sah, und da war der Berg voll feuriger Rosse und Wagen um Elisa her. Das lesen wir in 2. Könige, Kapitel 6, ab Vers 15. Und ist das nicht toll? Es ist eine Möglichkeit, dass wir das wahrnehmen. Auch wenn wir es vielleicht nicht immer so sehen, wie der Elisa das gesehen hat, kann Gott es uns doch so deutlich in unserem Geist machen, dass wir realisieren, wir stehen nie allein. Und dass wir das wahrnehmen. Und wir können Dinge auf verschiedenen Ebenen wahrnehmen. Wir können es eben auch so wahrnehmen, dass es eine tiefe Wahrheit in unserem Geist ist, die uns nicht mehr verlässt. Und in dem Moment, wo wir es brauchen, wird uns klar, oh, ich bin nicht allein. Derer, die gegen mich stehen, sind weniger als die, die mit mir stehen. Ganz egal, wie viel ich jetzt gerade im Natürlichen vor mir sehe. Und diese Gewissheit und diese Wahrheit wird was mit uns machen. Und ich würde jetzt gerne mal so eine Gebetspause mal hier zwischen machen, dass wer mag mit seinen Nachbarn oder alleine, wie ihr das machen wollt, dass wir einfach mal beten, unser Herr, öffne mir die Augen. Ja, öffne mir die geistlichen Augen, damit ich das wahrnehmen kann. Und ich sage nochmal, das kann durchaus sein, dass ihr nie das seht, wie der Elisa das gesehen hat. Aber ihr könnt es immer im Geist wahrnehmen. Wir haben alle ein geistliches Wahrnehmungsvermögen und haben alle geistliche Augen und können unterschiedlich sehen in diesem Sinne. Betet doch miteinander oder alleine. Und ich schließe das hier vorne ab. Steht doch einfach mal auf und guckt, wie ihr beten wollt. Und wer alleine beten will, bleibt vielleicht am besten sitzen. Das ist dann am einfachsten, dann weiß man, der will jetzt nicht mit jemandem beten. Ganz kurz will ich nur das erwähnen, dass wir immer wieder lesen in der Bibel, dass es sehr wohl die Engel nicht sozusagen sich nur in der himmlischen Welt oder in den himmlischen Welten, also die Bibel redet ja von mehreren Ebenen des Himmels, sind ja die Himmel, sich bewegen, sondern auch immer wieder auf der Erde. Und das, es wird auch davon geredet, dass sie ein Heerlager aufschlagen, zum Beispiel in 1. Mose 32, Vers 2, da begegnet Jakob ganz vielen Engeln und dann sagt er, ach, hier ist Gottes Heerlager und benennt diese Städte dann auch so, Heerlager Gottes. Ja? Oder er träumt eben, wie die Engel auf und absteigen. Also es gibt eine Verbindungsebene und die Engel werden oft eben tatsächlich auf die Erde geschickt und können sich offensichtlich auch in großen Heerscharen hier positionieren, ohne dass wir das wissen. Aber das ist doch toll zu wissen, dass es dass auch auf der Erde hier die Herrscher der Engel durchaus da sind und mit uns in diesem Kampf stehen. Und es ist einfach wichtig, dass wir wissen, so wer übernimmt in welchen Teil des Kampfes. Und deswegen ist diese Bibelstelle in Epheser 6, Vers 12 so eine wichtige, wo es heißt, wir haben nicht mit Fleisch und Blut zu kämpfen, sondern auch wie die Engel mit den Mächtigen und Gewaltigen, mit den Herren der Welt, die über diese Finsternis herrschen, mit den bösen Geistern unter dem Himmel. Aber wie wir kämpfen, ist anders als wie die Engel kämpfen. Denn wir, heißt es, deshalb ergreift die Waffenrüstung Gottes, damit ihr an dem bösen Tag Widerstand leisten könnt, alles überwinden, das Feld behalten könnt. Wir leisten Widerstand, wir greifen nur mit dem Wort.